Ja, nach der Wahl ist vor der Regierungsbildung. Wie es darum steht, das besprechen wir jetzt mit dem stellvertretenden Leiter des ARD-Hauptstadtstudios. Matthias Deiß ist heute Abend unser Gast. Und natürlich wollen wir von ihm auch wissen, wie es denn hinter den Kulissen so aussieht. Wer kriegt welchen Posten? Wo sind die Knackpunkte? Wie geht es weiter mit den Verliererparteien? Das alles jetzt.
Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen wunderschönen Donnerstagabend. Ganz herzlich willkommen zu Das. Wir sind wie immer live aus Norddeutschland. Gewählt haben wir. Hohe Wahlbeteiligung gab es auch. Schaffen es die Parteien, dass wir bis Ostern eine neue Bundesregierung haben? Wie ist die Stimmung untereinander hinter den Kulissen? Welche Veränderungen gibt es bei den Verliererparteien? Berlin Inside. Heute von unserem stellvertretenden Leiter des ARD-Hauptstadtstudios. Matthias Deiß ist bei uns auf dem roten Sofa. Lieber Matthias, herzlich willkommen.
Freue mich sehr, vielen Dank.
Matthias, ohne die Partei als solche zu bewerten, wie war die Reaktion am Wahlabend oder in der Wahlnacht, muss man ja sagen, dass das Bündnis Sahra Wagenknecht, das BSW, dann eben doch nicht diese 5%-Hürde genommen hat?
Also ich muss ehrlich gestehen, ich habe es erst am nächsten Morgen ganz früh erfahren, weil ich A, die Wahlnacht dann mitgemacht hat, aber B, am Morgen auch dann ganz früh wieder auf Sendung ging. Und das war ja eine Hängepartie bis zum Schluss. Also irre. Als Bürger, sage ich mal, bin ich ganz froh, dass es am Ende ein Ergebnis ist, mit dem die Politik jetzt irgendwie arbeiten kann. Dass die Regierungsbildung in irgendeiner Form einigermaßen möglich macht. Sonst hätte es möglicherweise wieder mit einem Dreierbündnis, wir erinnern uns an die Ampel, wieder eine ellenlange Hängepartie gegeben. Das können wir uns im Moment nicht leisten. Insofern ist das was, glaube ich, wo man besser mitarbeiten kann.
Und die Parteien, wie haben die Parteien reagiert in Berlin?
Das war also sowieso der ganze Wahltag. Also die Nerven waren so gespannt bei allen. Das habe ich eigentlich so noch nie erlebt. Auch keiner hat ein richtiges Gefühl, was am Ende wirklich rauskommt. Auch die CDU nicht. Wusste am Anfang, ja, man wird irgendwie vorne liegen, aber wie weit wird man vorne liegen, wie gut wird der Wahlsieg? Man hat schon geahnt so ein bisschen, dass es am Ende doch nicht so dolle wird. Und die BSW hat natürlich, das Bündnis Sahra Wagenknecht, die haben natürlich wirklich um jede Hochrechnung gefiebert. Dachten zwischenzeitlich, das reicht es. Und dann natürlich zum Schluss die Enttäuschung riesengroß.
Und für uns ist jetzt mit der Wahl eine große Aufregung, was Politik angeht. Viel Gerede um Politik. Natürlich erstmal so ein bisschen wieder runter reduziert. Jetzt geht es um die Regierungsbildung. Also eine gewisse Erleichterung, dass das Wahlkampfgetöse vorbei ist, muss ich zugeben, haben ganz, ganz viele von uns sicherlich. Für dich, du nimmst das sicherlich ganz anders. Ja, aber nimmst du es nicht anders wahr? Jetzt ist doch für dich die Hochzeit des
Politikjournalisten. Ich bin jetzt erstmal froh, dass die Wahl vorbei ist, weil es natürlich auf der einen Seite auch ein Riesenevent für uns in der ARD war. Da musste wirklich alles sitzen. Das hat Wochen, Monate Vorbereitung gebraucht, alles. Plus dann natürlich die ganzen Wochen davor Wahlkampf. Wir haben die Spitzenkandidaten überall hin begleitet. Ich habe dir übrigens auch was mitgebracht hier.
Oh, ja.
Also bist ja bei jedem dann mit dabei und unterwegs und kriegst dann irgendwelche Devotionalien. Hier ist ein Becher vom Team Friedrich Merz auf den Politikwechsel. Ob es dann am Ende so kommt, können wir nachher besprechen. Hätte Olaf Scholz gewonnen, hätte ich dir natürlich einen SPD-Becher mitgebracht, weil ich ja von allen was habe. Und was ich dir auch noch mitgebracht habe, schau mal hier, das ist vom Wahlabend von uns in der ARD. Wir hatten ja die im Hauptstadtstudio die Elefantenrunde. Alle Spitzenpolitiker in einem Raum. Kannst dir vorstellen, nicht nur super spannend, sondern
Sicherheit,
auch
ganz
Security ganz hoch gehängt. Sogar die Straße vor dem Hauptstadtstudio, das haben wir nie, war komplett abgesperrt von der Politik. Und natürlich kennen uns alle, bin ja auch nicht
schon auffällig,
mäßig auffällig. Ne? Also insofern, wenn ich reinkomme, sagt man, ah, grüße Herr Deiß. Aber auch ich, alle mussten diesen Ausweis tragen, vorzeigen. Und ohne das ging gar nichts, habe ich dir mitgebracht. Jetzt bringt er dir nichts mehr, aber es ist eine tolle Erinnerung.
Und so, es ist eine tolle Erinnerung. Ich kenne einen, der dabei war. Stichwort Elefantenrunde. Das kannst du uns ja mal so verraten. Stichwort Inside Berlin. Christian Lindner, Merz, Scholz. Wie gehen die eigentlich miteinander um? Mögen die sich noch oder ist da doch viel zerschnittenes Tischtuch?
Also Lindner und Merz mögen sich schon noch. Die haben ja auch gesagt, hätte es irgendwie noch gereicht, hätte man sich es vorstellen können. Nur war das nie mehr eine realistische Option von den Umfragen her. Aber Scholz und Merz,
Das ist nicht so richtig,
ja, habe ich schon gehört. Insofern, das ist jetzt auch mit Schwarz-Rot. Der Scholz hat ja vorher schon gesagt, ich werde da nie in ein Kabinett von Friedrich Merz eintreten. Aber das hätte natürlich, also das geht auch nicht, aber das hätte natürlich eine Regierungsbildung auch enorm erschwert, weil das passt einfach überhaupt nicht. Da ist, glaube ich, das Tischtuch einfach zerschnitten.
Schön, dass du heute Abend unser Gast bist. Freue mich sehr, dass wir das alles noch vertiefen können gleich. Matthias Deiß ist heute Abend bei uns, unser Gast auf dem roten Sofa, Berlin Inside. Und einen kleinen Vorgeschmack auf das, worüber wir uns jetzt unterhalten werden, gibt es von Maike Krämer.
Deutschland hat gewählt. Nach einem kurzen, aber hitzigen Wahlkampf steht fest. Friedrich Merz wird voraussichtlich der nächste Bundeskanzler.
Wir haben diese Bundestagswahl 2025 gewonnen.
Eine Koalition aus Union und SPD ist jetzt wahrscheinlich. Und wie geht es weiter? Bei Asylpolitik, Wirtschaft und Sicherheit? Das erklärt Politikjournalist
Matthias Deiß.
Matthias Deiß.
Matthias Deiß.
Ob in Interviews mit Christian Lindner, Robert Habeck oder Markus Söder. Er fragt hartnäckig nach, kann auch unbequem. Mit seiner Expertise erklärt er seit mehr als 20 Jahren die Berliner Politik. Liefert aus dem ARD-Hauptstadtstudio den Blick hinter die Kulissen.
Der Poker um die künftige Machtverteilung ist bereits in vollem Gange.
Er moderiert den Bericht aus Berlin, kommentiert die aktuelle Politik, ordnet ein. Seine Dokumentationen sind preisgekrönt. 2013 hat ihn CNN dafür als Journalist des Jahres ausgezeichnet. Matthias Deiß.
Lieber Matthias, etwa 200.000 Auslandsdeutsche konnten nicht mitwählen.
Ja, mein Bruder auch nicht.
Weil sie die Unterlagen nicht rechtzeitig bekommen haben. Ich habe für Freunde aus Spanien Sachen mitnehmen müssen, weil es postalisch nicht mehr gegangen wäre.
Der deutsche Botschafter in London.
Konnte auch nicht wählen. Jetzt gibt es außerdem so ein bisschen Zweifel, ob das alles so richtig ist, weil hauptsächlich CDU-Kandidaten ihre Wahlkreise haushoch gewonnen haben in Teilen und trotzdem nicht in den Bundestag einziehen. Welche Chancen hat tatsächlich das Bemühen einiger, diese Wahl noch anzufechten?
Also erstmal ganz klar, so wichtig ist, da, wo es begründeten Verdacht wird, wird nachgezählt zum Beispiel. Das ist auch schon passiert in einigen Wahlkreisen und da kamen dann 3 Stimmenveränderungen raus. Oder so. Das ist das eine. Das zweite ist, du hast natürlich die Möglichkeit auch zu klagen, aber das, was wir im Moment sehen an Zahlen, auch Auslanddeutsche, super ärgerlich, ganz klar, finde ich auch persönlich, das muss man in den Griff kriegen. Ehrlich gesagt. Aber zahlenmäßig, das ist auch schon durchgeklagt, das ist nicht das erste Mal gewesen, vom Verfassungsgericht auch gesagt, das ist was, was man nicht gewährleisten kann oder muss und das kann passieren tatsächlich. Und von den Zahlen, was passiert, von den Zahlen, die wir da sehen, so rund 200.000 Stimmen sind es ungefähr, das wird wahrscheinlich das Ergebnis so nennenswert nicht mehr beeinflussen, dass das ein anderes gewesen wäre. Das BSW argumentiert ja anders. Die sagen, wir haben insgesamt nur 13.700 Stimmen haben uns gefehlt zum Einzug in den Bundestag. Die sehen das anders. Die schauen jetzt ganz genau hin.
Aber das muss man ja in Relation sehen, weil die anderen Parteien würden ja so, auch mehr Stimmen bekommen.
So ist es. Ne? So ist es.
Ja, also insofern, dann passt das einfach nicht mehr. Friedrich Merz hat jetzt schon sehr kurz nach der Wahl, also in dieser Woche, schon angefangen, Überlegungen wegen eines Sondervermögens für die Bundeswehr, um den Etat aufzustocken, möglicherweise noch die alte Zusammensetzung des Bundestages das beschließen zu lassen. Da ist er inzwischen schon wieder zurückgerudert.
Ja, ich finde auch zu Recht, ehrlich gesagt. Also das hat uns schon alle sehr erstaunt. Die ganze Zeit sagt er, wir gehen an die Schuldenbremse nicht ran im Wahlkampf. Die muss stehen, wir müssen erst mal sparen. Und am ersten Tag nach der Wahl sagt er, wir sollten vielleicht noch mal drüber reden. Das hat selbst in der Union viele verwundert. Und die haben ihm dann gesagt hinter den Kulissen, nee, Friedrich, das machen wir nicht. Deswegen, die Option wird, glaube ich, nichts. Aber das Sondervermögen, Bundeswehr aufzustocken, das ist jetzt im Moment die wahrscheinlichste Variante, weil natürlich ein Friedrich Merz genau dieselben Probleme erstmal hat wie ein Olaf Scholz. Wir haben zu wenig Geld, wir brauchen Geld, um gewisse Dinge jetzt zu finanzieren. Bundeswehr, die Sicherheitsaufgaben sind riesig. Es fehlen, ohne dass wir jetzt noch weiter planen, 30 Milliarden Euro pro Jahr ab 2028 und wahrscheinlich müssen wir noch mehr ausgeben. Das heißt, man muss jetzt einmal gucken, wie machen wir das. Und das ist was, wo ich sage, das kann man den Bürgern auch verkaufen, weil die Union im Wahlkampf selber gesagt hat, wir wollen, dass die Bundeswehr gut ausgestattet ist. Das ist was anderes, als die Schuldenbremse jetzt an Tag 1 zu ändern, wo wir gesagt haben, wir wollen, dass sie bleibt. Also insofern ist das, glaube ich, die Variante. Und das kann jetzt erstaunlich schnell gehen. 3 Wochen haben wir nur noch Zeit, weil dann tritt der neue Bundestag mit einer neuen Mehrheit zusammen.
Okay.
Da muss das gelöst werden.
Also da geht es ja auch darum, dass da eine Verfassungsänderung möglicherweise im Raum steht. Dafür bräuchte man eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Wenn man das jetzt noch machen würde, dann bräuchte man dafür die AfD nicht. Wenn man das mit der neuen Zusammensetzung und die Linke, und wenn man das mit der neuen Zusammensetzung machen würde, dann bräuchte man die Stimmen. Also da wäre man dann wieder in dieser Zwickmühle, die man versucht zu vermeiden.
Nicht nur das. Frag doch mal die Linke, ob sie 200 Milliarden mehr für die Bundeswehr ausgeben.
Ich glaube nicht.
Da sagen die, nee, das machen wir mal ganz sicher nicht. Mhm. Und insofern ist das jetzt was, der Bundestag, der alte, ist ja auch noch in Kraft. Insofern ist das was, was du rechtlich machen kannst. Es muss jetzt nur wirklich schnell gehen, weil 30 Tage nach der Wahl muss der neue Bundestag zusammentreten und dann ist auch die neue Mehrheit in Kraft.
Wir reden jetzt mal nur über SPD und CDU. Bei der SPD zählt nur noch Klingbeil?
Nee, es gibt auch noch Pistorius, aber Klingbeil ist erkennbar der, der die Gunst der Stunde genutzt hat, nämlich schon am Wahlabend direkt nach dieser Katastrophe. Für die SPD ist das schlechteste Ergebnis, was sie jemals eingefahren hat. Und noch am selben Abend lässt er sich als künftigen Fraktionschef ausrufen. Und versucht damit die Diskussion über seine Verantwortung, weil ich meine, er ist immerhin Parteichef, hat auch Olaf Scholz als Kandidaten nicht verhindert, der im Nachhinein ja nun mal der falsche Kandidat gewesen ist. Das muss man so konstatieren. Die Leute wollten ihn nicht. Die SPD hatte einen wesentlich beliebteren Kandidaten, den beliebtesten Politiker der Bundesrepublik. Boris Pistorius hat man gesagt, nö, den nehmen wir nicht zum Wahlkampf, wir nehmen Olaf Scholz, den Ladenhüter, weil schon vorher klar war, die Leute wollen ihn nicht. Das haben alle Umfragen gesagt. Das hat die SPD nicht interessiert. Insofern, er setzt sich da drauf. Und was spannend war, wie schnell das dann geht, die haben schon am Abend, Olaf Scholz und Klingbeil, haben schon am Abend das erste Mal gesprochen. Der Klingbeil hatte Geburtstag am Wahltag, ist ja auch was Besonderes.
Merz hatte ihn auch angerufen.
Da hatte man gleich mal einen Anlass zu sagen, du, erstens, alles Gute zum Geburtstag, aber zweitens, lass uns jetzt anfangen, gleich die Regierung zu schmieden.
Was sind die wesentlichen Knackpunkte zwischen SPD und CDU?
Also erstmal muss man natürlich atmosphärisch, haben wir auch gerade deinen Beitrag gesehen, du musst atmosphärisch schon wieder ein bisschen zusammenkommen. Das war schon ein sehr polarisierender Wahlkampf, ehrlich gesagt, aber von allen Seiten. Nicht nur von Friedrich
Merz. Also jeder hat da jeden beleidigt, da sind schlimme Worte von Faschismus bis Nazi etc. gefallen.
Kriegskanzler auf der anderen Seite, genau, das war also. Da ist schon ein bisschen wieder Vertrauensbildung nötig, aber auf der anderen Seite haben die schon auch geguckt, dass da die Beleidigungen nicht so hart gewesen sind, dass du danach nicht wieder reden kannst. Das passiert jetzt auch. Jetzt haben wir in Hamburg noch Wahl, ne? Deswegen hat man gesagt, lass die da in Hamburg noch mal ein bisschen in Ruhe, lass die das mal machen. Ja. Wenn, reden wir nur hinter den Kulissen und am Wahlabend Hamburg und dann die nächste Woche wird offiziell gesprochen, groß gesprochen. Dann geht es richtig los und jetzt auch öffentlich los. Und dann müssen wir sehen, wie schnell sie zusammenkommen oder wie schwer sie sich wirklich tun.
Ist jetzt von deinem Gefühl her das so, dass die SPD die CDU vor sich hertreiben kann, obwohl die CDU ja deutlich stärker ist, oder bestimmt die CDU die Regeln? Also das ist ja immer schwierig. Wer nimmt da das Heft des Handels in die Hand?
Die SPD weiß natürlich ganz genau, dass Friedrich Merz eigentlich keine Alternative hat. Das treibt die Preise natürlich schon mal richtig hoch.
Da muss ich kurz einhaken.
Ja.
Natürlich hätte er eine Alternative mit der AfD, rein theoretisch, die SPD, wenn sie mit der CDU nicht zusammenwirken würde oder zusammenarbeiten würde, auch dadurch erzwingen würde.
Aber Friedrich Merz hat vor der Wahl ganz klar gesagt, ich werde diese Koalition nicht machen. Mhm. Insofern ist er da festgelegt und insofern hat er keine Alternative. Und wenn du in Verhandlungen keine Alternative hast, dann wird's teuer. Das weiß die SPD. Und Friedrich Merz versucht jetzt, was anderes zu machen, Druck zu machen, staatspolitische Verantwortung. Das Ausland braucht uns jetzt. Da hat er auch recht. Und das wird der Kampf der nächsten Wochen sein, dass die sich versuchen, gegenseitig in diese, also Friedrich Merz, die SPD, in die Koalition zu zwingen, möglichst schnell. Und Klingbeil und die SPD sagen, na, wir wissen noch gar nicht, ob wir überhaupt mitmachen. Müssen wir noch mal schauen. Was bietet ihr denn? Das ist das, was jetzt passiert.
Will denn in der SPD eigentlich jeder in die Regierungsverantwortung? Oder sehen einige auch eine Verjüngung der Partei eher in einer Oppositionsrolle?
Wenn du die Jusos fragst und die Jungen, die wollen natürlich, dass sich die SPD erstmal in der Opposition erholt, programmatisch neu aufstellt. Auch die, die auf keine Ämter hoffen können. Aber jemand wie Lars Klingbeil, und ich finde das auch richtig so, die wollen Verantwortung übernehmen, weil die die Probleme lösen wollen, weil die das Land gestalten wollen. Und dass die jetzt versuchen, das Bestmögliche rauszuverhandeln, aber dann auch loszulegen, das finde ich total legitim. Man sagt ja immer manchmal so, ja, die Politiker schielen hier nur auf den Dienstwagen und das Ministergehalt. Das erlebe ich wirklich anders. Die wollen, deswegen haben sie den Beruf auch ergriffen übrigens, die haben eigene Ideen, die haben eigene Konzepte und die wollen Dinge umsetzen. Dazu sind sie jetzt gewählt oder auch nicht gewählt, die jetzt gewählt sind oder die Möglichkeit haben, die müssen das versuchen. Und meine persönliche Meinung ist auch diesmal, wir haben alle die Schnauze voll von dieser Hängepartie, wir haben die Schnauze voll von dem ständigen Gestreite und die Probleme sind riesig. Also Leute, bitte macht.
Wer darf sich denn Hoffnungen auf verschiedene Ämter machen? Ich fange mal einfach so vom Gefühl her
an. Doch mal.
Ja, also Boris Pistorius würde ich sagen als Verteidigungsminister gesetzt, möglicherweise Außenminister.
Als Verteidigungsminister nicht gesetzt, als Minister gesetzt.
Als Minister.
Aber die Ministerien sind am Ende eine gewisse Verschiebemasse, die ganz zum Schluss, erstmal werden jetzt die Inhalte verteilt oder verhandelt. Wenn da eine Einigung drauf ist, dann geht es an die Ministerien und ganz zum Schluss an die Personen. Ich glaube, Boris Pistorius ist hundertprozentig gesetzt, weil es ist der beliebteste Politiker. Da kommt keiner dran vorbei. Da sollte man auch nicht dran vorbeigehen, der SPD. Die sind schon vielfach an ihm vorbeigewandert. Also da ist er, glaube ich, gesetzt. Aber was er wird, das ist alles andere als Gesetz. Er kann auch Innenminister werden. Er kann auch Außenminister werden. Das ist offen. Und ich bin selbst gespannt, ehrlich gesagt.
Wie ist denn das mit den älteren SPD-Ministern? Also schon im Amt gewesen. Nancy Faeser, Lauterbach.
Musst du Lars Klingbeil fragen?
Nee, du kennst den doch. Also das wäre doch mal jetzt, also was hörst du denn da?
Ja, jetzt musst du erst noch mal schauen. Also das ist so vertrackt, das Ganze. Jetzt musst du dann auch noch schauen, da ist auch noch so ein bisschen Arithmetik dabei. Mhm. Die können auch nicht alle aus Niedersachsen kommen zum Beispiel, sondern da musst du auch mal einen aus Hessen nehmen.
Aus dem Osten, da gibt es ja jetzt schon mit Katrin Göring-Eckardt.
Jetzt haben wir da Hubertus Heil, jetzt haben wir da Lars Klingbeil und dann haben wir noch Boris Pistorius. Dass die drei alle Minister werden, das ist not very likely. Und insofern sieht es, glaube ich, im Moment für Hubertus Heil nicht besonders gut aus.
Der ist auch schon sehr lange im Amt. Vielfach beschworen, unsere Gesellschaft ist gespalten. Oder sagen wir mal, sei gespalten. Andreas Moll geht der Frage nach, woran es liegt und ob das denn eigentlich wirklich so ist.
Wahlkampf 2025. Die Migrationsdebatte. 3 Jahre Ukraine-Krieg, hohe Energiekosten. Das alles bei stagnierender Wirtschaft und einer Klimakrise, die eher zum Nebenschauplatz geworden ist. Die Deutschen oft unterschiedlicher Meinung. Es ist sogar die Rede von einer gespaltenen Gesellschaft. Doch der Soziologe Harald Welzer widerspricht.
Die Rede von der Spaltung ist ein mediales Produkt. Es hat was damit zu tun, dass das Geschäftsmodell der innerhalb der Medienlandschaft eines ist, was sehr viel mit Erregung, mit Dauererregung, mit Skandalisierung und so weiter zu tun hat. Also ich lese bürgerliche Zeitungen und da war plötzlich die Rede von unkontrollierter Masseneinwanderung, also originaler AfD-Ton. Und sowas spaltet die Gesellschaft.
Nun kennen wir das Ergebnis der Bundestagswahl. Als wie gespalten hat sich die Gesellschaft denn erwiesen und wie ist der Wahlausgang einzuordnen?
Ich finde das Ergebnis eigentlich gemessen an dem, was man befürchten musste, durchaus positiv, weil eine schnelle Regierungsbildung möglich ist, weil es eine extrem hohe Wahlbeteiligung gegeben hat, weil die Mehrheit der Bevölkerung überhaupt nicht extrem gewählt hat und dass die normale Bevölkerung nicht sich hat spalten lassen und auch nicht abgefahren ist auf diesen ganzen Migrationsdiskurs, sondern einfach im Grunde genommen rational geblieben ist.
Es gab in den Wochen und Monaten vor der Bundestagswahl viele Demonstrationen gegen rechts. Gemeint war damit rechtsextrem. Muss man zwischen konservativen Rechten und Rechtsradikalen nicht deutlicher differenzieren?
Ja, selbstverständlich muss man das. Das ist aber nicht die Aufgabe von Demonstrationen. Das sind eigentlich politische Kampfbegriffe. Ich würde das nicht so ernst nehmen. Völlig richtig, dass man jetzt politikwissenschaftlich diese Differenzierung haben müsste. Aber der Sache nach sind die Leute ja auf die Straße gegangen, um den ins Extreme driftenden Rechtsruck zu kritisieren. Herr Merz hat ja einen unglaublichen Fehler begangen, indem er für nix und ohne Not in dieser legendären Woche zwei Abstimmungen auf den Weg gebracht hat, wo dann er mit der AfD gestimmt hat. Da müsste man ihn mal auf die Couch legen und fragen, was er sich dabei eigentlich gedacht hat.
Gesellschaftliche Spaltung wird zunehmend über Social Media nach Europa und somit auch nach Deutschland getragen. Von außen.
Es ist eine globale Weltordnung, die nach den Wünschen der Beteiligten eine trilaterale Weltordnung sein soll. Also China, Russland und USA. Und da ist natürlich die zentrale Aufgabe europäischer Politik, sich so aufzustellen, dass man unter diesem Triumvirat nicht unter die Räder kommt. Wir sind jetzt in einer Situation, wo schnelles Handeln gefordert ist. Und da könnte sich unser künftiger Bundeskanzler als großer Europäer erweisen, wenn er da wirklich PS auf die Straße bringt.
Eine große Verantwortung, die es jetzt zu bewältigen gilt.
Ja, es ist tatsächlich eine große Verantwortung. Und fairerweise muss man natürlich auch sagen, dass Friedrich Merz vor dem Antrag auch um die Zustimmung der anderen Parteien geworben hat. Also ist nicht so, dass er ohne deren Goodwill da in diese Abstimmung hineingegangen ist.
Ich musste gerade dran denken, Friedrich Merz auf die Couch legen, war ja der Vorschlag.
Ja.
Frag ihn noch mal.
Ja, kann er doch gerne mal herkommen und kann uns das erzählen. Bitte richte ihm das ganz herzlich aus.
Ich bin nicht ganz sicher, ob er sie hinlegen wird, aber vielleicht kommt er so.
Spaßeshalber, wir haben ja schon vieles erlebt. Spaltung der Gesellschaft, Matthias. Ja. Da denkt man natürlich, und da gibt es ja viele, die auch sagen, die AfD hat 20% bekommen.
Und bundesweit.
Bundesweit. Und viele Parteien versuchen, die AfD auch auszugrenzen. Aber da sagen jetzt auch wiederum viele, dadurch grenzt man natürlich auch die Sorgen und Nöte von den 20% Wählern aus. Wie muss man damit umgehen? Gerade mit der Wählerschaft, mit den Menschen, die ja offensichtlich Sorgen haben.
Also erstmal, wir sind ja eine parlamentarische Demokratie, wo du am Ende eine Mehrheit bilden und finden musst im Bundestag, die dann auch den Bundeskanzler wählt. Deswegen, die AfD ist ja nicht an die Regierung gewählt worden. Die hat ja 20% und die liegen da jetzt. Und sie müsste selber eine Mehrheit bilden, um da was zu machen. Also insofern zu sagen, wenn andere nicht mit der zusammen regieren wollen, ist es undemokratisch, das sehe ich dezidiert anders.
Da kann man über Abstimmungsverhalten,
genau, ganz normal. Ich sage ja, wenn du auch vor der Wahl sagst, was du willst, ist das ein demokratischer Prozess, weil die Leute wissen dann, was Sache ist. Mhm. Und zum Regieren gehören auch immer zwei Parteien dazu. Das heißt, da muss ich vielleicht auch mal die AfD fragen, ob es nicht ein paar Änderungen braucht, um überhaupt für andere Partner mal attraktiv zu sein. Das sei mal dahingestellt. Aber diese Frage nach der gespaltenen Gesellschaft, die bewegt mich und beschäftigt mich tatsächlich auch extrem.
Wir als Medien, hat absolut, ja der Soziologe absolut gesagt, wir sind ja auch irgendwo verantwortlich damit, in dieser Zuspitzung.
Und sie ist so einfach auch nicht zu beantworten, weder mit Ja noch mit Nein. Wenn du die Deutschlandkarte noch mal siehst, wie hat Deutschland gewählt erstmal, ja? Mhm. Da ist auf der einen Seite der Westen schwarz, und der Osten, der ist blau. Und insofern kannst du schon mal sagen, okay, da ist eine erhebliche Unterschiedlichkeit, die auch noch sich an der innerdeutschen Grenze so ein bisschen nachzieht. Und da bin ich auch anderer Meinung als der Harald Welzer. Da sind im Osten AfD-Wahlergebnisse, die fast an die 40% durchschnittlich sind. Das ist was, wo ich nicht sagen kann, da können wir uns aber alle beruhigt zurücklegen. Sondern das muss einen schon nachdenklich machen. Und das zeigt auch, dass die Wut da sehr groß ist, weil das sind Protestwähler oder Wähler, die sagen, ich wähle die AfD wegen der Inhalte und ich möchte, dass in Sachen Migration was passiert.
Ja.
Punkt. Ganz einfach. Und Friedrich Merz hat ja versucht, das ein bisschen aufzunehmen.
Muss man dazu sagen, dass auch Umfragen vor dieser Abstimmung ja ergeben haben, 66% der deutschen Bevölkerung, so Gesamtdeutschland, möchte, dass sich an der Migration was ändert.
Warum haben Sie Friedrich Merz dann nicht gewählt? Und das ist ganz interessant, weil Sie, und das zeigen alle Umfragen, der CDU, der Union insgesamt nicht glauben, dass sie das Problem in den Griff kriegt und sogar noch sagt, na, ihr seid ja mit dran schuld, dass so viele Migranten ins Land gekommen sind, wegen Angela Merkel. Und das ist der Grund, wir haben ja viel mit Friedrich Merz gesprochen, warum machen Sie das jetzt? In Führung liegend, ohne jede Not vor der Bundestagswahl, dieses Manöver. Grund eins war, er hatte Angst, dass nach Aschaffenburg, da war schon die Union so ein bisschen im Sinkflug, dass die AfD noch weiter profitiert und die möglicherweise doch noch sich gefährlich nahekommen. Und Punkt zwei war, er hat versucht, eben diese Glaubwürdigkeitslücke zu schließen, indem er gesagt hat,
jetzt mache ich was.
Ihr könnt euch drauf verlassen. Es hat nicht gezogen. Die Leute haben es ihm am Ende nicht geglaubt. Und die 28% sind enttäuschend für die CDU. Unter dieser Lage, mit dem, was die Ampel vorgelegt hat, das muss man sagen, und das sagen dir hinter den Kulissen auch alle, nur sie sagen es halt ungern öffentlich in die Kamera.
Jung und alt. Man hat das Gefühl, da gibt es auch eine Spaltung. Jung wählt mehr AfD am rechteren Rand und am linkeren Rand die Linken. Während die Älteren doch mehr sich in dem, wenn wir das einfach mal so bezeichnen wollen, in dem Spektrum der Mitte sich bewegt, wohin die nun auch immer verschoben sich haben mag. Ist da auch eine Abtrennung zwischen einer jungen Generation und einer älteren Generation?
Also für mich ist das ganz natürlich erklärbar. Wenn du am Ende deines Lebens bist, bist du natürlich viel mehr festgelegt. Du hast schon viel gesehen, du bist auch nicht mehr so von Stimmungen quasi beeinflussbar, sondern sagst, generell bin ich jemand, der steht der oder der Partei näher. Deswegen ist das schon mal das, weniger Veränderungsbereitschaft und Fähigkeit auch. Das ist bei jungen Leuten ganz anders.
Sie sind auch mehr Revoluzzer.
Sie sind mehr Revoluzzer,
ja,
erstens.
Klar.
Sie sind aber zweitens natürlich auch ganz anders in den sozialen Netzwerken unterwegs. Und da ist die AfD wahnsinnig stark. Und
die
dann
Linken
drittens, Linken auch, genau. Und drittens, natürlich sind sie auch viel mehr auf der Straße nochmal unterwegs und so. Und haben da möglicherweise auch Probleme mit Gewalt und gemacht, die einen eben noch zusätzlich auch dazu führen können.
Gucken wir doch mal, was denn auch die Wirtschaft zu der Situation in Deutschland beiträgt. Offensichtlich gibt es da viel, was eine neue Regierung an besseren Voraussetzungen schaffen muss. Andreas Moll mit einer Bestandsaufnahme.
Deutschland im Dämmerschlaf. Kein Wirtschaftswachstum, keine Innovationen für die Zukunft. Noch immer bestimmen Inflation und Rezession die Preise im Supermarkt und die Lage am Weltmarkt. Konjunkturforscher Professor Stefan Kotz vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft sieht es mit Sorge.
Zum einen haben wir konjunkturelle Probleme, durchaus viel Gegenwind auch derzeit aus dem Auslandsgeschäft. Aber wir machen uns das Leben, das Wirtschaftsleben eben auch selber schwer.
Was muss die kommende Regierung dringend tun? Wann ist das Land eigentlich falsch abgebogen?
Nach den Agenda-Reformen und dann auch nach der Rentenreform, die die erste große Koalition noch verabschiedet hat, sind praktisch keine standortstärkenden Reformen in Deutschland mehr festzustellen. Das heißt, wir leben jetzt schon weit über 15 Jahre von dem Kapital, das wir zuvor aufgebaut haben.
Die drängendsten Probleme. Erstens die demografische Entwicklung.
Mehr Menschen sind jetzt im Ruhestand und müssen von weniger Menschen versorgt werden. Das bringt insgesamt die Abgabenlast unter Druck. Dann ist die Gefahr zu groß, dass insbesondere die besonders Produktiven abwandern oder erst gar nicht zuwandern.
Zweitens die Infrastruktur,
die viel zu lange vernachlässigt worden ist. Da wäre meine Empfehlung, viel stärker auf Nutzerfinanzierung zu setzen. Also diejenigen sollen dann für die Infrastrukturen bezahlen, die sie auch benutzen.
Drittens die Energiepolitik.
Deutschland ist das einzige Land, das perspektivisch nur mit erneuerbaren Energien versorgt werden soll. Alle anderen haben immer noch eine konventionelle Energiequelle. Das ist dann eben im Mix typischerweise deutlich günstiger, als wenn man nur auf die Erneuerbaren setzt.
In Deutschland und der EU wird viel reguliert. Auch eine Folge, einige Unternehmen gehen ins Ausland, in die protektionistischen USA oder nach China beispielsweise.
Je nachdem, wie stark sich ein Wirtschaftsraum abschottet, desto stärker versucht man dann eben auch die Produktion in den Wirtschaftsraum zu verlegen, um dort direkt am Kunden aus den Ländern selber die Nachfrage bedienen zu können. Zum Teil hat es aber auch damit zu tun, wie hier eben die Standortbedingungen sind. Und die sind leider in den vergangenen 10 Jahren immer schlechter geworden. Das zeigen uns alle Rankings. Wir werden durchgereicht nach unten.
Derzeit drängende Themen: US-Präsident Trump und seine Zollstrategien.
Zusätzlicher Sand im weltwirtschaftlichen Getriebe, das können wir natürlich überhaupt nicht gebrauchen.
Nach einem Ende des Ukraine-Kriegs wären die Verteidigungskosten wohl weiter sehr hoch. Die Energiekosten würden keineswegs sinken.
Ich gehe nicht davon aus, dass jetzt in kurzer Frist der Gashandel in absehbarer Zeit schnell wieder mit Russland aufgenommen werden wird. Da dürfte es doch erhebliche Vorbehalte geben.
Doch so kann es nicht weitergehen. Was erwartet der Konjunkturforscher von der neuen Bundesregierung?
Da darf man sich jetzt nicht von einem Tag auf dem anderen Wunder erwarten, wenn jetzt erkennbar umgesteuert wird, wenn die wirtschaftlichen Akteure sehen, dass die Politik auf die relevanten Fragen auch Antworten sucht, dass dann sich auch die Stimmung wieder verbessert und dann tatsächlich die Investitionsbereitschaft in Deutschland wieder steigen kann.
Zeit, aus dem Dämmerschlaf zu erwachen.
Ja, ich möchte nur ein Beispiel noch mal angehen. Matthias, weil du natürlich Stichwort Berlin Inside deine Ohren überall hast. Also Arbeiterpartei, Wirtschaftspartei. Inwieweit wird eine schwarz-rote Koalition, eine mögliche schwarz-rote Koalition, die Position der oder Voraussetzung der deutschen Autobauer wieder verbessern?
Die SPD ist ja nicht mehr die Arbeiterpartei. Das ist ein Problem.
Deswegen vielleicht haben sie
das
wieder werden.
Deswegen haben sie das Wahlergebnis eingeführt, aber sie müssen jetzt ran, das ist einfach klar. Und deswegen ist, glaube ich, schon erstmal ein Riesenbrocken, tatsächlich sich mit Trump zusammenzusetzen. Meine Hoffnung ist, dass Friedrich Merz das irgendwie hinkriegt. Er kommt aus der Wirtschaft, er hat mal so eine Transatlantik-Organisation geleitet, also er ist da so ein bisschen affin für und da muss er jetzt ran. Macron war schon bei ihm. Bei Trump ja die Woche, da muss Merz jetzt nach der Wahl sofort hin und es muss irgendwas gelingen. Aber wenn wir jetzt auch noch in Zollkrieg kommen, in dieser wirtschaftlichen Lage, dann haben wir noch ein zusätzliches Problem. Übrigens nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa und das können wir uns nicht leisten.
Lass uns noch mal einen Blick auf die anderen Parteien werfen. Bei den Grünen, Robert Habeck möchte keine Führungsrolle mehr in der Partei übernehmen. Bei Annalena Baerbock sieht das ein bisschen anders aus offensichtlich. Möchte möglicherweise Fraktionsvorsitzende werden.
Viel anderes ist noch nicht mehr übrig für die Grünen.
Viel anderes ist nicht mehr übrig.
Deswegen muss sie das machen. Parteichefin war sie schon. Sie muss jetzt Fraktionsvorsitz anstreben. Da sind aber zwei, die im Moment nicht freiwillig gehen. Jetzt musst du für die was anderes. Dann gibt es noch Bundestagsvizepräsident. Das ist das Einzige, was noch für diese Oppositionspartei jetzt zu verteilen ist. Vielleicht Britta Hasselmann geht dahin, damit Baerbock dann dahin gehen kann. Das ist was möglich ist, muss aber erst mal jetzt verdielt werden.
Und dann gibt es noch die grüne Jugend, die sehr stark schießt, die eher, sag ich mal, dem Fundi-Lager zuzuordnen ist, während Habeck und Baerbock eher realos sind, wie Künast. Da bahnt sich meiner Meinung nach ein Streit an, weil man auch sieht, was die Linken für ein gutes Ergebnis abgeliefert haben.
Einerseits ja, diesen Flügelstreit gibt es bei den Grünen eigentlich ständig zwischen Realos und Fundis, also das ist nichts Neues. Und die Jugendorganisation, wir haben ja über junge Leute gerade gesprochen, die ist immer ein bisschen wilder drauf. Der Einfluss ist bei den Grünen von dieser Jugendorganisation nicht riesig, muss ich sagen. Aber was für die Grünen jetzt ein Riesenproblem wird im Bundestag, ist die Gefahr, eben zerrieben zu werden zwischen den Linken, die einfach auch in der Friedenspolitik im viel fundamentaleren Oppositionskurs fahren werden. Und eben auch der AfD, weil die Grünen auf der einen Seite sicherheitspolitisch ja sehr stark die Ukraine unterstützt haben. Auch beim Bundeswehr-Sondervermögen haben die überhaupt kein Problem mitzustehen. Da ist dann die Linke, was Frieden angeht, das Original. Und das wird für die Grünen eine ganz große Gefahr werden, da noch ein eigenes quasi Profil in dieser Opposition rauszuarbeiten. Man geht ja eigentlich immer, sagt man so, du kannst dich in der Opposition stärken und kommst dann beim nächsten Mal wieder gestärkt
hervor. Aber die müssen da erstmal ihre
Position
finden. Du
kannst aber auch schwächer werden. Mhm. Und das ist eine gefährliche Situation für die Grünen.
Diese Gefahr hat die FDP nicht, weil sie nicht mehr im Deutschen Bundestag vertreten ist. Wie ernst, ganz kurze Antwort, wie ernst sind die Absichten von Wolfgang Kubicki, diese Partei in die Zukunft zu führen?
Muss ich dir auch ein bisschen widersprechen. Also so ein bisschen das traurige Beispiel HSV. Du steigst aus der ersten Liga ab in die zweite und denkst, kann eigentlich nur wieder aufwärts gehen. Kannst aber nicht, kannst beim nächsten Mal auch nicht reinkommen.
Die sind also ja nun einige Jahre in der zweiten so geblieben bislang.
Und das, die FDP muss sich da rausrappeln, aber dass das ein Selbstläufer ist, ist überhaupt nicht der Fall. Das heißt, sie brauchen jetzt richtig überzeugendes Spitzenpersonal. Dass sich da Wolfgang Kubicki tatsächlich gemeldet hat, hat mich extrem gewundert. Vielleicht denkt man da noch mal eine Nacht drüber nach, ob das wirklich eine zukunftsweisende Lösung ist. Aber das ist auch was, wo du sagen musst, das ist kein Selbstläufer, liebe FDP.
Donnerstags ist Kinotag bei uns mit neuen Filmen, die wir Ihnen vorstellen. Zunächst aber heißt es, kurz innehalten und an einen wirklich großen Hollywood-Star und seine Frau zu denken. Gene Hackman und seine Frau sind tot aufgefunden worden. Der Star aus zum Beispiel French Connection wurde 95 Jahre alt und beide hatten sich länger schon aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Ein Fremdverschulden am Tod wurde wohl nicht festgestellt. Matthias, wir müssen noch kurz über Hamburg sprechen. Jetzt am Sonntag, Bürgerschaftswahl. SPD verliert momentan, liegt so bei 32%. CDU hat dazu gewonnen, liegen bei 17 in etwa. Grüne auch verloren, 16. AfD 11. FDP draußen, Linke 13 ungefähr. BSW auch draußen. Wie wird sich das entwickeln?
Ja, schau doch mal, 32% SPD eine Woche nach der Bundestagswahl. Völlig anderes Ergebnis, doppelt so viel, wie die Sozialdemokraten bundesweit eingefahren haben. Woran liegt das? Am starken und beliebten Spitzenkandidaten.
Ja, ja.
Und das zeigt doch, es geht. Und warum setzt du dann auf Olaf Scholz? Das war vor der Wahl alles klar. Die hätten Boris Pistorius gehabt. Ob der nun am Ende wirklich so das eingefahren hätte, was jetzt hier Peter Tschentsch an Hamburg macht, wäre was anderes gewesen, aber es wäre eine Chance gewesen.
Es war ganz interessant, sich mit dir zu unterhalten. Dankeschön, Matthias.
Danke für die Einladung.
Eine Energiewende hinbekommen und klimaneutral werden. Jan Hegenberg zeigt es uns morgen mit Fakten und Humor. Und auf der Frequenz- oder Kabelbelegung vom Hamburg-Journal geht es jetzt hier weiter mit einem Triell zur Hamburg-Wahl. Ansonsten Nachrichten aus Ihrem Bundesland. Tschüss, bis morgen.